Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Heute zur Folge 686 des Audiocasts zu CC2TV. So, bevor es losgeht, muss ich ein Thema ansprechen, welches mich persönlich betrifft. In den letzten Monaten musste ich immer häufiger Arztpraxen aufsuchen. Dort wurden mir dann einige Krankheiten angedichtet, ob ich wollte oder nicht. Mittlerweile hat sich einiges aufgestaut. Auch wenn ich das Ende meines Haltbarkeitsdatums noch nicht erreicht habe, werde ich in Kürze einige Humanreparaturwerkstätten mit meiner Anwesenheit belästigen müssen. Die Beschäftigten tun mir jetzt schon leid. Danach werde ich eine Haltbarkeitsverlängerung erreichen, wenn ich deutlich kürzer trete. Hat man mir jedenfalls gesagt. Erst einmal bedeutet das, dass der nächste Audiocast am 2. September ausfallen muss. Zum anderen wird das übernächste Video, bei dem ich wieder dran wäre, von Thomas kommen. Danach hoffe ich, dass ich vielleicht mit gebremsten Schaumen aber doch weitermachen kann. Also alles etwas kürzer, aber dafür wieder regelmäßig. Zu dem Thema fällt mir gerade noch ein Zitat von Eugen Roth ein. Was hat der Junge geschrieben? Ja, der Chirurg, der hat es fein. Er macht dich auf und schaut hinein. Er macht dich nachher wieder zu. Auf jeden Fall hast du jetzt Ruhe. Wenn mit Erfolg für längere Zeit, wenn ohne für die Ewigkeit. Kommen wir mal zum ersten Thema. Eine Sicherheitslücke, die schon 2006 entdeckt wurde und CVE-2006-5051 genannt wurde, die betrifft OpenSSH-Server. So, Spezialisten wissen jetzt, das ist also ein sehr häufig genutztes Linux-Paket, ein Softwarepaket, was weit verbreitet ist. Und das Team hinter diesem OpenSSH, das hat 2006 diese Lücke gestopft. Damit war das Thema vom Tisch. War vom Tisch. 2020 wurde unbeabsichtigt bei einem Update diese Lücke aber wieder eingebaut. Tja, passiert eben. Und Sicherheitsforscher von Qualys, die haben jetzt eine Methode gefunden, um diese Sicherheitslücke ausnutzen zu können. Ist nicht ganz so einfach, also nichts für Unbedarfte. Angreifer können jetzt durch Ausnutzen dieser Lücke aus der Ferne einen Server übernehmen. Davon sind übrigens Millionen Linux-Server weltweit betroffen. So, die Lücke haben sie jetzt Regre-SSH-ION getauft. Das ist ein Wortspiel, okay, aber was soll's. Also, es ist Folgendes. Diese, ich glaube, was dürften 14 Millionen Linux-Systeme sein, die davon betroffen sind. Und auch Windows-Systeme, auf denen OpenSSH läuft, sind zum Teil betroffen, genauso wie Mac. Da weiß ich aber noch nicht genau, ob die Lücke auch ausnutzbar ist. Auf jeden Fall läuft OpenSSH auch auf Macs. So, jetzt hat man aber Glück, dass im Prinzip nur einer von 10.000 Angriffsversuchen gelingt. Warum ist das so? Naja, wenn man diese Lücke ausnutzen will, also diesen Fehler in OpenSSH, dann muss man sehr präzise arbeiten. Wenn der zugreifende Computer, also der Rechner, mit dem ich zugreifen will, die Authentifizierungsdaten nicht sendet, wird der Prozess nach etwa 120 Sekunden auf dem Server abgebrochen. Und es wird das Unix-Signal SIGARM, also SIGARM, generiert. Damit wird dann normalerweise diese Protokollierung der nicht erfolgten Verbindung aufgeschrieben. Jetzt ist es aber so, dass man in dem Moment, wenn man den richtigen Moment erwischt, wenn das Signal gesendet wird, Schadcode einschleusen kann, um Root-Rechte zu erhalten. So, und wenn man Root-Rechte hat, dann kann man das System übernehmen, ist klar. Und den Sicherheitsforschern, denen ist es also gelungen, den richtigen Moment nach vielen Versuchen zu erwischen. Das haben sie natürlich nicht von Hand gemacht, weil das Millisekundenbereich ist. Und sie haben im Schnitt etwa, wie ich schon sagte, 10.000 Versuche gebraucht, um einmal den richtigen Moment zu treffen. Es ist also gar nicht so einfach. Und dann haben sie es gemacht, indem sie 100 parallele SSH-Verbindungen aufgebaut haben, beziehungsweise nicht aufgebaut haben und dann automatisch versucht haben, in diese Zeitlücke da reinzukommen. Ja, selbst da haben sie dann im Schnitt noch so 6 bis 8 Stunden gebraucht, um einmal die Lücke, das Tor aufmachen zu können. Diese Lücke gibt es nur bei 32-Bit Linux-Systemen und die Forscher arbeiten zurzeit daran, es auch auf die 64-Bit-Linux-Systeme auszudehnen, Schweine. Allerdings könnte nach Ihrer Meinung dafür noch wesentlich mehr Zeit notwendig sein als diese 8 Stunden, sondern die sprechen davon, dass es bei mehreren Tagen liegen könnte. So, welche sind betroffen? Die SSH-Version vor 2006, also alles, was vor der Version 4.4p1 liegt, sofern nicht der Patch draufgespielt worden ist, dieser CVE 2006-5051 oder der CVE 2008-4109, dann ist die Lücke zu, wenn nicht wieder ein Update gemacht worden ist. Und die aktuelle Variante von OpenSSH, das ist die 8.5p1 bis 9.8. Wenn man also ab 8.5p1 hat, dann kann man sicher sein, die Lücke ist zu, da braucht man keine Bedenken zu haben. Also man sollte auf die neueste Version umsteigen. Die neueste habe ich heute gesehen, das ist die 9.8p1, die ist draußen. Und wenn man die hat, ist alles erledigt. Es betrifft in der Hauptsache eben Server, auf denen OpenSSH mit diesen eben genannten Versionsnummern läuft. Für einige Linux-Distributionen ist bereits standardmäßig das Softwarepaket, das neue, wie bei Debian und Ubuntu, schon in der Distribution dabei. Da braucht man sich also keine Gedanken mehr zu machen. Zur Sicherheit sollte man nur mal gucken, was ist denn für eine Version drauf, damit man da keine Lücke hat. Also, es ist, wie es ist. Da werden Fehler ausgebaut und dann bewahrt man die auf, dass sie schön frisch bleiben im Softwarekühlschrank. Und irgendwann kommt einer auf die Idee und meint, was ist denn das? Keine Ahnung. Mach mal ein Update und packen das Paket mit dazu, war bestimmt was Wichtiges. Ja, für Hacker und Cracker und so weiter würde es sicherlich wichtig gewesen sein. Aber die können wir jetzt ausschließen. Elektromobilität ist ja auch so ein Thema. So eine never-ending story, weil noch sind ja gar nicht genügend Elektroautos da, dass man sie wieder vom Markt nehmen müsste, damit man den Leuten was Neues aufs Auge drückt. Aber da tut sich ja nun viel, unheimlich viel. Ich meine jetzt nicht diese Erfolgsgeschichte, dass unser Staat wollte schon von Merkels Zeiten an, dass wir umsteigen auf Elektroautos, sondern auch, dass unser kluger Lindner Ende vergangenen Jahres ganz kurzfristig gesagt hat, so, Geld ist alle, keine Förderung mehr für E-Autos. Wir sollen zwar umsteigen, aber Geld gibt nicht mehr dazu. Und dann sind die Herstellerfirmen hingegangen, die ja ach zu wenig verdient haben an ihren Autos und haben zum Teil diese Förderprämie in Höhe der ausgefallenen Förderprämie ihre Preise gesenkt, sind auch nicht pleite gegangen daran. Man kann mal sehen, was sie vorher für einen Gewinn hatten. Aber das alles mal beiseite gelassen. Es gibt ganz viele Diskussionen, E-Auto ja oder nein. Gut, was gegen E-Autos spricht, das ist eben die Infrastruktur, die ist noch nicht so prickelnd. Unterwegs Strom tanken wird man gerne mal abgezockt, wenn man nicht aufpasst. Reservekanister, früher konnte ich zu Fuß mit dem Kanister zur Tankstelle gehen, konnte 5 Liter Benzin holen, nachfüllen und gut war's. Hol mal 5 Liter Strom von der Tankstelle, wird man wahrscheinlich gleich eingesperrt. Also es ist ein komplettes Umdenken. Aber all denen, die der Meinung sind, Elektroautos würden sich nicht durchsetzen, muss ich sagen, ja, da hat die Autoindustrie und viele andere mächtig Lobbyarbeit geleistet. Gut, ich habe nichts dagegen, wenn man synthetische Kraftstoffe nimmt, die eben keine Umweltschäden verursachen, ist das ja okay. Ein Elektroauto ist ja auch nicht nur positiv. Da wird ja auch viel, Umwelt bei der Produktion schon geschädigt. Aber die Entwicklungen gehen weiter und über kurz oder lang, sagen wir mal in 10 Jahren, ist diese Diskussion zu Ende. Dann sind alle anderen Autos noch Fossilien und wir fahren in der Regel Elektroautos. Und jetzt hat Anfang Juli neue Technologie das Licht der Welt erblickt, eigentlich das Licht der Öffentlichkeit, muss man sagen. Da gibt es eine Firma, Nyobolt, mit Y, Nyobolt. Bolt. Bolt, kleines irgendwo ein B und ein T am Ende. Nyobolt. So. Das ist ein Start-up und das hat eine Erfolgsmeldung veröffentlicht, für die sie schon vor längerer Zeit deutlich kritisiert wurden und gesagt haben: Geht nicht, gibt's nicht, funktioniert nicht, ihr belügt uns, ist ja nur ein Werbegag oder sowas. Jetzt haben sie einen Versuch auf der Rennstrecke gemacht, um ihre Behauptung, die haben sie schon 2023, glaube ich, in die Welt gesetzt, zu beweisen, dass sie ein Elektroauto in weniger als 6 Minuten vollständig laden können. Natürlich nicht das Auto, sondern den Akku, der in dem Auto eingebaut ist. So, weniger als 5 Minuten, also manchmal dauert das Tanken an der Tankstelle mit Benzin oder Diesel länger. Also hat man gesagt, das stimmt also so gar nicht und das wird ja wirklich nicht von 0 auf 100% geladen. Okay, aber bei diesen Tests macht man normalerweise ja sowieso so Lügenangaben von 20 bis 80% und auch die Langlebigkeit dieses Akkus wurde angezweifelt. Also ein knappes Jahr später hat Nyobolt jetzt gesagt, okay, wir zeigen es euch. Unter Realbedingungen hat man ein Konzeptfahrzeug auf einer Rennstrecke in Bedford gebracht und dieses E-Auto mit einer Schnellladestation mit 350 kW, das ist dieser sogenannte HPC-Standard, aufgeladen. Und nicht mit einer werksmäßigen Ladelösung, also so mit Trick, guck mal, wir haben hier einen Trick, wir haben eigene Ladestationen, nein, nein, also mit einer Standard 350 kW Station. Und damit hat Nyobolt dann bewiesen, dass diese Technologie nicht nur bei ihnen hinter verschlossenen Türen arbeitet, sondern auch tatsächlich ja im Grunde genommen in der freien Welt sich beweisen kann. Gut, also so ganz glatt ist es nicht gelaufen. Es gibt im BBC einen Bericht darüber, dass der Akku nicht von 0 auf 100% in 6 Minuten geladen werden konnte, weil die Schnellladestation, diese reguläre, wo man dran war, das Kühlsystem des Konzeptautos nicht mochte. Die haben irgendwie Krach miteinander gehabt. Und hat das Ding vorher abgeschaltet. Aber dennoch, der Akku konnte von 10% auf 80% innerhalb von 4 Minuten und 37 Sekunden geladen werden. Das ist also genauso eine Sensation. Also man hat das an 2 Testtagen versucht und festgestellt, dass also diese 4 Minuten ausreichen, um mit diesem Testauto, was sie da hatten, eine Strecke von 193 Kilometer, so genau scheiß kein Hund, also zwar rund 200 Kilometer fahren zu können. Bei vollem Akku hätten sie eine Reichweite von 250 Kilometer gehabt. Also wenn das wirklich in Serie käme, und man soll den Akku ja sowieso nicht so weit leer fahren, das sind ja auch alles so Fake-Angaben, von den Herstellern. Wenn ich also wirklich in 4 Minuten 200 Kilometer Strom tanken kann, ja, dann muss ich sagen, für den ersten Wurf, in solchen Sachen steckt ja immer noch viel Entwicklung drin und viel Verbesserung, das wissen wir von allen Sachen, dann kommt das langsam in realistische Bereiche. Wenn jetzt der Akku doppelt so groß wäre und ich könnte 400 Kilometer fahren und würde dann in 8 Minuten tanken, kann ich sagen, gut, das Ding ist alltagstauglich. Für Kurzstrecken zur Arbeit fahren und zum Doktor oder sonst was reichen aber die 200 Kilometer aus. So, der Hersteller hat gesagt, diese neue Akkutechnologie, damit haben sie 4000 Ladezyklen durchgeführt und haben hinterher immer noch 80% der ursprünglichen Kapazität des Akkus gehabt. Die 4000 Zyklen entspricht einer Fahrstrecke von knapp 1 Million Kilometern. Ja, also das ist ja eine tolle Sache. Das Auto, was sie da hatten, das war übrigens ein Lotus Elise. Das haben sie wohl in irgendeiner Art modifiziert. Was sie genau gemacht haben, weiß ich nicht. Es ist ein Designerstudio, Callum heißen die. Mit dem haben sie zusammengearbeitet und haben dann ihr Elektroauto auf Basis dieses Lotus Elise gebastelt. Der Akku von Neobolt, der hat nur 35 Kilowattstunden. Das finde ich im Grunde genommen genauso bemerkenswert, dass man mit 35 Kilowattstunden 200 Kilometer fahren kann. Erklärt auch ein bisschen die kurze Zeit, um das Ding wieder aufzuladen. Im Tesla Modell 3, hier in der günstigsten Version, hat der Akku 57,5 Kilowattstunden, glaube ich. Also, man kann schnell laden mit einem kleineren Akku, hat ein Konzeptauto entwickelt, welches weniger stromdurstig ist und einen Akku, der 4000 Ladezyklen, also 1 Million Kilometer aushält, im ersten Anlauf. Also denke ich mal, es tut sich wirklich etwas, denn dieser Elektrokarren da, mit dem sie das getestet haben, das ist kein Leichtgewicht. Der hat 1250 Kilogramm, bringt er auf die Waage. Und das ist also schon eine Geschichte. Und damit muss man dann im Prinzip die 200 Kilometer das Ding über die Straße schieben, finde ich toll. Was ich nur sagen wollte, die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Ich bin sogar der Meinung, sie ist noch gar nicht auf volle Fahrt gekommen. Der Durchbruch bei der Akkuforschung ist ja wahnsinnig, zum Beispiel Lithium-Batterien, die innerhalb von Sekunden aufgeladen werden können, aber eben noch nicht reif sind. Jetzt muss man sagen, okay, kann man denn so ein Ding schon kaufen? Ja, Neobolt sagt, also ab dem nächsten Jahr irgendwann können sie mit der Serienproduktion in niedrigen Stückzahlen beginnen mit diesen Schnellladeakkus. Wer die Dinger dann einbaut, welches Fahrzeug oder so, das hat man noch nicht. Die wollen keine Autos bauen, sondern die wollen ihre Akkus vermarkten. Macht ja auch Sinn, sich zu spezialisieren. Also es tut sich technologisch tatsächlich eine ganze Menge. Und es gibt jeden Tag neue Meldungen, jeden Tag Erfolgsmeldungen. Das war jetzt eine, wo BBC dabei war, wo man sagen kann, das ist nicht gefaked. Es stimmt also wirklich, die haben in 4 Minuten oder gut 4 Minuten oder 4,5 ihre 200 Kilometer Strom in das Auto reingepumpt und es kann weitergehen. Ich finde, das ist eine tolle Sache und das ist auch der Grund, weswegen ich mal gesagt habe, nicht den Kopf in den Sand stecken, nur weil die Regierung mal wieder nicht wusste, was sie für einen Scheiß macht. Erst sagen, macht Elektro, dann macht kein Elektro, macht Förderung, dann wieder keine Förderung, macht was weiß ich was. Wir müssen sehen, dass wir selbst da irgendwie uns durchwursteln und dann das heraussuchen, was für uns persönlich, für uns Endverbraucher am besten ist. Ja. Und damit alt werden. Aber alt werden ist dann schon wieder das nächste Thema. Ich schaue ganz gern mal in die Zeitschrift Nature. Da gibt es immer ganz interessante Artikel. Jetzt habe ich was gefunden. Und zwar haben Wissenschaftler des Medical Research Council Laboratory of Medical Science und vom Imperial College London zusammengearbeitet und herausgefunden, dass man ein Protein, welches Interleukin 11 genannt wird oder kurz IL-11, wenn man das ausschaltet, dass man dann die Lebenserwartung von Mäusen um fast ein Viertel verlängern kann. Die Wissenschaftler haben Folgendes gemacht. Sie haben bei Mäusen vor der Geburt dieses Gen entfernt, welches das IL-11 produziert. Dadurch hat sich die Lebensdauer der Mäuse teilweise bis zu 25% verlängert, aber alle über 20%. Bei anderen Mäusen hat man im Alter von 75 Wochen ein Mittel gespritzt, welches die Auswirkungen des IL-11 im Körper unterdrückt oder ausschaltet. So, warum 75 Wochen? Das entspricht beim Menschen etwa 55 Jahre. Und 55 Jahre ist das Alter beim Menschen, wo wir anfangen dann zu altern, weil dieses IL-11 ab dem Alter etwa deutlich mehr produziert wird als in den vorherigen Jahren. Und diese Ergebnisse, das ist dann nun schon ein Hammer, wenn man sich überlegt, dass die Mäuse zwischen 22% und 25% länger lebten, egal ob man sie im Alter von für den Menschen umgerechnet 55 Jahren oder von vor der Geburt schon ja mit diesem IL-11-Blocker behandelt hat, ist also eine tolle Sache. Die Mäuse, also die haben ja normal so eine Lebensdauer von etwa 2,5 Jahren. Und die so behandelten Mäuse, die waren bei durchschnittlich knapp 3 Jahren. So Nebenwirkungen hat man bei den Mäusen so gut wie keine erkennen können. Die Behandlung hat aber auch Todesfälle bei Mäusen, die durch Krebs verursacht wurden, erheblich reduziert und viele andere Krankheiten, die durch Fibrose, also chronische Entzündung und schlechten Stoffwechsel verursacht wurden, wurden ebenfalls reduziert. Negative Nebenwirkungen sind gar keine beschrieben, weil sie statistisch nicht relevant sind. Also es ist, kann man sagen, eine Sensation. Jetzt kann man sagen, was juckt mich das, wenn Mäuse länger leben, fressen die länger bei mir in der Vorratskammer. Aber wir wissen alle, wenn wir ein Mittel hätten, mit dem wir länger leben könnten, was haben wir jetzt für eine durchschnittliche Lebenserwartung? Also wenn ich 80 bin und ich würde dann ein Viertel länger leben, dann würde ich 100 werden. Ist die Frage, ob ich das will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn dann auch andere Krankheiten, Krebs und Ähnliches, deutlich reduziert werden, dann ist das, selbst wenn man nicht unbedingt länger leben will, eine deutliche Verbesserung. Die Muskelkraft der Mäuse wurde übrigens auch deutlich verbessert und Alterungserscheinungen hat man so gut wie keine mehr gesehen. Man ist also schon seit vielen Jahren dabei, dieses IL-11 und seine Wirkung näher zu verstehen und hat, ich glaube, 2018 das erste Mal die schädliche Wirkung von IL-11 auf Organismen nachweisen können. Davor hatte man gedacht, dass dieses Protein einfach nur ein Überbleibsel aus der Entwicklung der Menschen ist und überflüssig ist. Man hat auch keinen Sinn gefunden. Warum man nun hier eine Laufzeitbegrenzung bei den Menschen eingebaut hat von Seiten der Natur, vermag keiner zu sagen. Also diese neuen Forschungen, die könnten wahrscheinlich dafür Sorge tragen, dass viele Alterserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Muskelschwund und so ähnliches, oder wie bei mir Gebrechlichkeit und sowas, dass die deutlich zurückgehen und ich noch länger leben könnte und die Leute noch länger ärgern könnte. Das wäre ein Anreiz, ja. So, also in dieser Studie, die man ernsthaft sehen sollte, ihr könnt ja mal in Nature nachsuchen, steht zwar alles in Englisch drin, aber es gibt ja genügend Übersetzer im Internet, die mittlerweile sogar einigermaßen vernünftig arbeiten. Da sollte man danach suchen. Man sucht also jetzt Medikamente, mit denen man Menschen behandeln kann, Medikamente, die eine ähnliche Wirkung haben wie diese IL-11-Blocker. Da ist man noch nicht so weit. Also die Idee dahinter ist, irgendwann bis zu 50 nimmst du dann jede Woche eine Tablette und wirst 100, so platt ausgedrückt. Also auch hier tut sich eine ganze Menge. Und die Erfahrung, die man bisher nur an Mäusen gewonnen hat, ich kann mir vorstellen, dass mit Sicherheit viele Menschen freiwillig bereit wären, ein solches Medikament, wenn es denn einigermaßen sicher ist, zu testen. Denn was man damit gewinnen könnte, das ist doch eine tolle Sache. Noch ein medizinisches Thema. In China. Naja, also von uns aus sieht es so aus, als wenn man in China so moralisch und ethisch manchmal ein bisschen leichtfertiger die Welt sieht als hier bei uns. Was haben die Chinesen jetzt gemacht? Die haben einen Roboter gebaut. Sensation, oder? Ja, aber einen Roboter mit einem normalen Gehirn. Man hat einen Chip. Neuralink heißen die, also wer danach sucht, Neuralink. Das ist ein Chip, der dafür speziell hergestellt ist, um zu interagieren mit lebenden Zellen. Den haben sie genommen und haben sie mit einem künstlichen Gehirn verknüpft. Die haben also niemanden ein Gehirn ausgebaut, noch nicht. Und haben also aus Zellen ein Gehirn entwickelt, aus biologischen Zellen, ja. Keine Computerzellen. Und chinesische Medienberichte, die konnte ich aber nicht so übersetzen, dass ich sie selbst verstanden habe. Da musste ich mich dann auf menschliche Übersetzer verlassen. Die haben mit diesen neuartigen Gehirnen und diesen Neuralink-Chips eine Verbindung hergestellt. Und damit waren die in der Lage, diese künstlichen Gehirne zu sehen, Gegenstände zu erkennen und haben dann anschließend dieses Organ, dieses künstliche Organ mit der Neuralink-Schnittstelle in einer Petrischale in den Roboter eingebaut. Also ist schon merkwürdig. Die Gehirne, die schwimmen da in Nährflüssigkeit in der Petrischale und jetzt forschen die daran. Also diese Gehirne lernen, sind in der Lage, von außen technische Sensoren abzufragen. Die Gehirne wachsen sogar da drin. Und was dabei letztendlich herauskommt, es ist ein Experiment. Ob es was bringt, weiß man nicht. Ob es richtig ist, dass man sowas macht, dass man aus menschlichen Stammzellen Gehirne züchtet, ob die vielleicht dann sogar Bewusstsein entwickeln können, ist immer noch eine andere Geschichte, aber mit diesem Chip, mit diesem Elektrodenchip in Kombination denkt man sich in China, dass man aus diesem biologischen Teil und dem elektronischen Teil Roboter besser steuern kann, dass die lernfähiger sind und dass die eventuell auch dynamischer oder anders lernen können, eher lernen können wie wir Menschen und nicht so wie unsere AIs oder künstlichen Intelligenzen oder sowas das heute machen, die ja nur quasi Erfahrungen aufsammeln und die statistisch mehr oder weniger auswerten. Ein Hintergrund ist dabei, dass man denkt, wenn man das mit organischen, mit künstlichen Gehirnen verbinden kann, diese Elektronik, dass man dann eventuell künftig sogar Maschinen über ein solches Interface allein durch Denken steuern kann. Oder eventuell auch den Computer nur durchdenken oder wie auch immer. Also ein nachgebildetes, nachgewachsenes, künstlich gezüchtetes Gehirn aus Stammzellen, welches verbunden wird mit einem Chip, der in der Lage ist, mit diesen Zellen zu kommunizieren und damit eventuell eine neue Tür aufstößt in eine Technologie, die uns vielleicht erst übermorgen wirklich etwas bringen wird. Aber man sagt von Seiten der Forscher, wenn man einen solchen Biochip hat, könnte man in vielen Bereichen Tierversuche überflüssig machen. Wird ja heute viel geforscht an und mit Tieren, dass man Schädeldecke aufmacht und Gehirn anzapft mit Sensoren und was weiß ich nicht alles, ist vielleicht noch fragwürdiger als das, was die Chinesen da machen. Wir werden es sehen, die werden sicherlich nicht schweigen. Und diese Technologien, diese Gehirnorganoide und Elektrodenchips, so nennen die das Ding, die werden also schon seit längerem gemeinsam genutzt und werden etwa, man nimmt sie zur Messung der Neuronenaktivitäten und so weiter. Also es tut sich etwas, jeder muss selbst entscheiden, ob ihm diese Entwicklung gefällt, ob er irgendwann vielleicht mal so einen Chip in seinem Gehirn haben will. Sicher wäre es sinnvoll, wenn jemandem Gliedmaßen fehlen, dass er die über ein solches Interface dann einleihen durchdenken, wie einen normalen Arm, Hand oder Bein ansteuern kann. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, gut, da lohnt es sich. Aber wer weiß, was die Chinesen wirklich damit vorhaben. Ich will ja nichts Böses denken. Für heute soll mal Schluss sein. Morgen früh muss ich rechtzeitig im Krankenhaus erscheinen und mal gucken, was die Medizinmänner mir erzählen, ob ich anschließend um den Wasserfall tanzen muss oder was weiß ich auch immer. Auf jeden Fall danke ich für jeden, der bis hierher zugehört hat. Ich bedanke mich bei den Spendern, die helfen, dass wir jetzt über die schwere Zeit drüber kommen. Im Sommer ist immer die Zeit, wo es fast keine Werbeeinnahmen mehr gibt Und ja, die Firmen denken vielleicht, alles in den Urlaub, was soll ich da noch machen? Die haben sowieso kein Geld, wofür soll ich werben? Aber es sind Spender da, die uns dabei helfen, dass es weitergeht. Ja, das ist im Grunde genommen für heute alles. Mit dem Shop hat sich noch nichts getan. Thomas Ritter wollte mir da noch Bilder und Sachen schicken. Ich muss ihn nochmal ansprechen. Hat vielleicht zu viel zu tun und ist noch nicht dazu gekommen. Aber wenn ich dann wieder mobil bin, damit meine ich nicht Auto, dann wird es da auch weitergehen. Da werde ich irgendwie eine Lösung finden. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Bittis gefunden bei mir. Habe nur ein Problem, wie ich das machen soll. Ich müsste dazu ein Gewerbe anmelden, weil als Journalist habe ich ja kein Gewerbe. Und wenn ich nur einen einzigen Bitti verkaufe, dann will dieser blöde Staat, dass ich ein Gewerbe anmelde. Aber wenn er das will, muss ich es eben machen und macht damit eben 2 Jahre Verlust. Und irgendwann werden sie sagen, nö, geht nicht mehr. Irgend sowas. Ich muss mal sehen, was passiert. Ja, und dann bin ich voller Zuversicht. Ich vertraue unseren Medizinmännern und vor allen Dingen vertraue ich meiner kritischen Meinung und meinem kritischen Blick auf alles das, was mich umgibt. Ich bedanke mich bei allen und melde mich, sobald es geht, wieder. Ich denke, spätestens Anfang Oktober werde ich euch wieder die Ohren füllen mit einer Menge Neuigkeiten, die da kommen. Und vorher sicherlich auch schon mit einem Video. Da könnt ihr also sehen, dass ihr mich bald wieder hören könnt. Ja, war wieder so ein Spruch von mir. Also, alles Gute, drückt mir morgen die Daumen und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.